Economic Challenges, der Handelsblatt Ökonomie Podcast. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Du warst in der letzten Woche auf einer Art Dienstreise durch China. Und das Land ist ja einer der wichtigsten Außenhandelspartner Deutschlands und auch einer der wichtigen Produktionsstandorte der deutschen Industrie. Aber das Land ist ja wirtschaftlich seit einiger Zeit etwas außer Tritt geraten. Mhm. Und meine erste Frage, sind deine Eindrücke so, dass du glaubst, dass diese zweitgrößte Ökonomie der Welt sich alsbald wieder ihrem impliziten Wachstumsziel von, ja, sagen wir mal, 5% pro Jahr annähern will, nämlich das ist ja die erforderliche Rate, damit dieses Land, die USA, bis 2049, dem 100. Jahrestag der Machtergreifung der Kommunistischen Partei, überholen kann?
Also, wenn man dort ankommt, ist man auf der einen Seite natürlich immer beeindruckt von der funktionierenden Infrastruktur, die Flughäfen, die alle ordentlich sind. Ich bin auch mit einem Highspeed-Train gefahren. Auch das. Auf der anderen Seite merkt man, wenn man dann vom Flughafen in die Stadt fährt, das erste Ziel war Shanghai, dass die Baukrise enorm um sich greift. Das kannst du sozusagen durch Inspektion vor Ort betrachten. Da sind reihenweise Bauruinen, an denen entweder nicht fertig gearbeitet wurde, nicht fertig gearbeitet wird, oder wenn die Fenster schon dranhängen, aber keiner drin wohnt, weder bei den Büroimmobilien noch bei den Wohnimmobilien. Also das, was wir ja auch in Deutschland mit dem Stichwort Evergrande auch transportiert bekommen, eine massive Fehlallokation von Kapital kannst du unglaublich greifen. Also das ist gar keine Frage. Die zweite Feststellung ist, ich war das letzte Mal 2018, also ein gutes Jahr vor Pandemieausbruch in China. Das ist schon anders. Man merkt es, diese Pandemie ist auch nicht spurlos an allen Beteiligten vorbeigegangen. Das merkst du den Chinesen selbst an. Du merkst es aber auch daran, dass die Expats, also die Expatriates, die aus USA, Großbritannien und Deutschland, das sind ja die größten Anteile in China sind, deutlich zurückgegangen sind. Also diese Communities der Expats hat sich reduziert. Es ist gar nicht mehr so einfach, dort Menschen hinzukriegen. Diese Erfahrung der Pandemie ist, glaube ich, eine, die da noch nachhängt. Und das Dritte, wenn man mal mit Chinesen spricht, und es waren ja viele Gespräche im privaten Raum, wo man aber dann mal auch fragt, wie seht ihr das politische Gesamtbild und das Stichwort Taiwan, dann sagen die alle, naja, irgendwie ist Taiwan schon China, aber ein Krieg ist deswegen auch nicht nötig. Aber so eine subtile, wie soll ich sagen, Unbestimmtheitsgefühl, auch das politische Auslösen ist schon greifbar. Wenn man sich anschaut, den jüngsten, das habe ich mir dann mal deine Zahlen angeschaut, der deutschen Außenhandelskammer in China, dann merkt man schon, dass sich die Dinge etwas verschieben. Also 56% der Unternehmen in der jetzt gerade aktuellen Umfrage melden auch, sie erwarten schwächeres Wachstum in China. Also auf deine Frage hin, wenn man auch das breitere Bild nimmt, nicht nur das, was man
also
selbst
nicht,
sieht, wenn man
vor Ort ankommt, wird nicht wieder auf den alten Wachstumspfad kommen.
Ist das jedenfalls keine einfache Geschichte. Und ich glaube, der letzte Punkt, warum das auch keine einfache Geschichte ist, weil dieser Versuch einer hochqualitativen Produktion und damit auch einer geringeren Abhängigkeit vom Ausland und eine höhere Generierung von Abhängigkeit der anderen von China ist natürlich mit enormen Kosten verbunden. Die Subventionierung der Industriebereiche, ob das eben für der Photovoltaik ist, ob das in der bei dem batterieelektrischen Antrieb ist, das sind ja Produktionsdimensionen, da kannst du ja eigentlich die Weltmärkte alleine mit bedienen, jedenfalls für die gegebene Zeit. Und das führt zu einer unglaublichen Wettbewerbssituation in China und die Erwartung, dass sich diese Märkte konsolidieren müssen, dass die Unternehmen nicht durchhalten, ist eine, die strukturell noch oben drauf kommt. Also es gibt sozusagen auch eine zweite Fehlallokation von Kapital, diese unglaublichen staatlichen Subventionen und Unterstützungen für diese Unternehmen, die dann die Weltmärkte fluten sollen.
Ich nehme mal das Wort Baukrise auf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Können wir eine so schleichende Japanisierung beobachten? Nämlich die Baukrise bedeutet ja, dass der Bausektor überdimensioniert ist, dass dort massiv Kapital angehalten ist und dass die privaten Haushalte wegen Wohnungen, die sie nicht beziehen können, sich völlig überschuldet haben. Ja, und das hat ja dazu geführt, dass Japan, welches ja also vor 35 Jahren die gleiche Rolle einnahm wie China heute, also Master of the Universe zu werden, das war schlagartig danach zu Ende. Seitdem kommt Japan nicht mehr, also richtig, ja, salopp formuliert, aus dem Quark. Könnte China etwas Ähnliches passieren, dass dieses Land, nicht reich wird, bevor es sein politisches Ziel erreicht hat?
Also das Risiko ist angesichts der Demografie, der demografischen Entwicklung groß. Wir haben das ja mal am Rande schon mal erwähnt. Wir haben den geringsten Stand der Geburtenrate. Wir haben seit 2021 Schrumpfung der Bevölkerung. Wir haben keine Perspektive auf eine Zuwanderung, die das kompensieren könnte.
Wie in Japan.
Genau so, und aber auch nicht wirklich attraktiv. Ich hatte eben was zu den Expats angemerkt. Also von daher ist das demografische Profil schon eins, dass China große Sorgen machen muss. Und das schreitet ja einer hohen Dynamik voran, dynamische Alterung. Und der Satz, China wird alt, bevor es reich wird, ist, glaube ich, greifbarer denn je. Auf der anderen Seite sollte man die Chinesen nicht unterschätzen in ihrem Willen, dann auch Dinge wieder umzureißen und wieder neu aufzustellen.
Ja, man kann also, die Geburtenzahl runterbringen, aber was man sie hochbringt, das hat noch kein Land geschafft.
Nee, das meinte ich jetzt auch nicht. Ich meinte beispielsweise die Sanierung im Baubereich.
Okay.
Also das ist dann schon so, wenn du den Fall Evergrande anschaust, das war ja im Grunde eine Art Kettenbrief. Mhm. Ne, die haben ja immer aus den laufenden Einzahlungen derjenigen, die auf ihre Wohnungen hofften, die aktuellen
neuen gebaut.
Gebaut für die schon vor Jahren eingezahlt hatten sozusagen. Ja. Und wenn du aber keine mit dazu gewinnst, bricht das irgendwann zusammen. In einer Situation, wo die Jugendarbeitslosigkeit einen ziemlichen Höchststand erreicht hat, ist dann die Frage, wie dieser Bausektor funktioniert, natürlich eine ganz fundamentale. Und das war nochmal, glaube ich, eine andere Geschichte. In Japan waren es ja Bewertungsfragen. Wo einfach einmal durch Politikmaßnahmen das dann implodierte und wir jetzt nach 35 Jahren mal eine erste Zinssteigerung, muss man nach 35 Jahren eine erste Zinssteigerung der Bank of Japan sehen. Mhm. In China, glaube ich, ist das eher ein Strukturproblem des Bausektors und der Idee, dass man Menschen irgendwo ansiedeln könnte. Denn ich meine, wir kennen ja schon seit geraumer Zeit so Fälle, wo chinesische Städte einem vorgeführt werden, da wohnt aber keiner. Also das ist so. Auf der anderen Seite siehst du natürlich auch, wenn du diese riesen Städte anschaust. Also ich war in Shanghai, da hast du 25 Millionen. Und ich hatte jetzt das Glück, dass ich in den letzten 20 Jahren immer in demselben Hotel war, in der 80. Etage etwa und guckst von Pudong rüber. Du guckst also sozusagen in ein Gebirge von Wolkenkratzer mit der gleichen Höhe bis zum Horizont. Du hast gar keine Vorstellung, wie das sich anders entwickelt. 25 Millionen, wo man aber doch fragt, wie funktioniert eigentlich die Verkehrsinfrastruktur? Das ist das eine Thema. Das andere, wenn du nach, ich war dann in Shenzhen, in Guangzhou und Hongkong. Shenzhen landschaftlich anders, weil es einfach hügeliger ist, wirkt also doch deutlich irgendwie angenehmer. Aber auch dort ist es so, wenn man die Menschen fragt, na ja, gut, du könntest auch zum Standort Guangzhou fahren. Das ist eigentlich Stunde Autofahrt. Mit dem Zug ist es eine halbe Stunde. Ja, aber dann ist es natürlich so, bis du die Bahnstation erreicht hast mit der U-Bahn. Das sind dann immer noch große Herausforderungen. Das heißt also, die zweite Linie oder zweite Ebene der Infrastruktur, des ÖPNV, ist natürlich noch nicht so, dass die Menschen das wirklich nutzen können. Und damit verteilt sich auch sozusagen der Wunsch, wo man wohnen will, nicht so, wie man es gerne hätte. Also das meinte ich mit Umreißen im Sinne von, dass man da nochmal eingreift und der Eingriff der chinesischen Politik in die, auch gerade bei Evergrande ist ja doch extrem. Und das wissen wir auch, also dann gehen die auch hart vor, weil das Korruptionsthema, was sich ja durchzieht, auch als eine Herausforderung zeigt.
Also ein gemischter, durchweg gemischter Befund.
Naja, wenn du noch mal eine Zahl dazu nimmst, wenn du dir mal anschaust, vor der Pandemie haben etwa ein Drittel der deutschen Unternehmen gesagt, 2/3 wir investieren mehr, 1/3 wir investieren weniger. Jetzt ist man eher so bei 55-45. Also das hat sich doch deutlich auf 22 dann runter verändert, auch durch das Pandemieerleben. Und dann kommen jetzt diese Strukturargumente dazu, zumal einfach auch mehr lokale Produktion natürlich gefordert wird. Das ist sozusagen manchmal ja irritierend, wenn wir feststellen, auch die deutschen Unternehmen hohes Maß an Direktinvestitionen in China, aber sie sortieren natürlich neu. Sie sortieren neu, um die Standorte zu konsolidieren, um damit auch sozusagen handlungsfähiger zu werden. Aber es gibt natürlich auch die Anforderung mehr lokaler Produktion.
Gut, also ein gemischter Befund. Bevor ich weiterfahre, mache mal eine Parallelfrage. Die seit einiger Zeit angestrebte wirtschaftliche und geopolitische Partnerschaft zwischen Russland, schlägt sich das irgendwie wirtschaftspolitisch nieder?
Also das war an keiner Stelle ein Thema. Und ich habe auch Business Roundtable gehabt und Ähnliches. Im Grunde ist das weit weg, hat man den Eindruck. Das ist auch nicht das, was dort sozusagen im Mittelpunkt der Berichterstattung steht. Mein Eindruck ist, und wir haben das ja auch öfters mal diskutiert, das ist eher eine Opportunität, die Xi Jinping sieht, um sich gegenüber dem Westen zu positionieren. Auf der anderen Seite hat er diese Woche hochrangige amerikanische Unternehmensführer in China begrüßt, in der Halle des Volkes. Also insofern, ich glaube, dieses Russland-Thema ist eine rein politische Dimension, ökonomisch.
Die gegenüber dem Westen.
Genau, gegen Westen. Das ist keine, die sich hier irgendwie niederschlägt. Aber lass mich noch mal einen Befund, der mir so aufkam, eine Parallelität zu Deutschland mitnehmen. Wenn du da in China bist, du hast es mit deiner Frage anfangs im Grunde angeleuchtet. Ist das jetzt mal eine Krise?
Ja, da wollte ich.
Oder ist das
eine Strukturbruch?
Ist das ein Struktur hin zu einer? Ist das sozusagen eine Normalisierung auf, ich sag mal, einen 3%-Pfad statt 5-6%? Also geben wir uns wirklich auf einen neuen Pfad, der einfach nach einer sehr dynamischen Phase eintritt. Und jetzt hat mit Demografie zu tun, aber ist es das? Die gleiche Frage kannst du bei uns ja auch stellen. Ist das bei uns jetzt irgendwie eine Konjunkturdelle, eine anhaltende Stagnation oder ist
es eine Deindustrialisierung? Wir haben 15 Jahre eine Durststrecke. So. Das ist die bestprognostizierte Krise. Das ist eigentlich in diesem Fall, im Fall Deutschland,
ja, aber nimm mal das Stichwort Deindustrialisierung. Da ist es nicht so einfach zu beantworten, weil die ganzen Fakten natürlich, das ist erst die Wirtschaftshistoriker, ob es eine Deindustrialisierung war. Aber das, was ja sich in China andeutet, nochmal diese Subventionskulisse für diese großen Sektoren, ist nicht durchhaltbar.
Okay.
Ist nicht durchhaltbar. Man kann auch in Deutschland keinem empfehlen, kann auch keiner Politik empfehlen, hier Photovoltaik anzusiedeln. Also die eigentliche Frage ist, was ändert sich unter geopolitischen Gesichtspunkten in der Bewertung von Commodities?
Ja. Und das also, ist die. Und wir haben dann ein Downgrading, wenn ich dich ernst nehme. Das heißt, die Attraktivität des Standortes China hat ein wenig gelitten.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, wenn ich dann mir Shenzhen anschaue, wo eine unheimlich junge Bevölkerung ist, da wohnen zwar auch 17, 18, 19 Millionen oder wie auch immer, wo du aber eine hohe Technologieorientierung hast und wo man dann, wenn man sich bestimmte Tätigkeiten anschaut, schon feststellt, wenn wir das nicht zur Kenntnis nehmen, werden wir auch den Innovationsdruck nicht spüren. Also ich glaube, die Idee, das muss man auch nochmal einigen, vielleicht in Deutschland deutlich sagen, also wir sind da irgendwie in China tätig mit unseren deutschen Unternehmen. Und dann sind das irgendwie Deutsche, die das da steuern. Das ist ja auch lange nicht mehr so. Nicht? Das sind ja, die Expats gehen ja auch deshalb zurück, weil wir eigentlich die Unternehmensstandorte, die wir in China haben, mit Chinesen führen. Weil wir die integriert haben in unsere Unternehmenskultur. Das sollte man nicht unterschätzen. Das ist eine völlig andere Situation als vor 30 Jahren oder vor 35 Jahren, als die Expansion deutscher Unternehmen in China begonnen hat. Jetzt haben wir eine völlige Integration der Chinesen, die auch in Führungsposition sind, die auch Führungsposition global übernehmen. So, und das spürt man beispielsweise an einem Standort wie Shenzhen, wo dann die Produktzyklen einfach kurz sind. Ja, also die Innovationskraft dort auch im Handybereich, im all diesen Konsum Consumer Electronics, wenn man das mal im weitesten nennen, sind, ist so hoch, dass wir aufpassen müssen, dass wir es überhaupt mitkriegen.
Das ist richtig, aber auf der anderen Seite beschreibst du ja das, dass China gegenwärtig dabei ist, eine reife Ökonomie zu werden.
Genau, genau. Das ist, glaube ich, eine gute Bezeichnung. Das ist ein Reifungsprozess. Ein Normalisierung
Reifungsprozess, und Reifung, genau. Ja. Wenn das aber der Fall ist, wird man kaum an die alten Wachstumsraten meines Erachtens anschließen können, zumal ja, und das wird ja auch gegenwärtig politisch immer wirkmächtiger, wir doch konzidieren müssen, dass China ein extrem ökonomisch gespaltenes Land ist. Wir haben das, was du beschrieben hast, dieses Boomende haben wir, sagen wir, in den östlichen Gebieten, und im Westen haben wir tiefe Steinzeit. Und das kann natürlich auch nicht sustainable sein, so eine Situation. Und wenn aber nun stärkere Ressourcen in den Westen fließen müssen, aus verschiedenen Gründen, muss das die gesamtwirtschaftliche Dynamik bremsen.
Das ist so. Und dieses Ausfächern ist natürlich auch leicht gesagt. Ne? Ich meine, die Küstenregionen, ob du jetzt das Yangtze River Delta nimmst, Shanghai und die anderen darum liegenden Provinzen, Nanjing, Hangzhou und weitere, ist einfach von einer hohen Dynamik. Das Gleiche gilt für das Greater Bay Area um Hongkong herum, also Shenzhen, Guangzhou, also Kanton, die Kernregion. Da wohnen dann mal 200 Millionen Menschen. Mhm. Das heißt, auch bevölkerungsmäßig ist es natürlich, kippt das sozusagen. Also es würde, wenn man es auf eine Waage legen würde, würde es nach Osten kippen. Und diese Ungleichgewichte und diese Schwierigkeiten dann auch der politischen Steuerung, die sich daraus ergeben. Ich meine, das Korruptionsthema in den Provinzen ist natürlich, hat ja auch damit zu tun, dass Peking zwar ein bisschen weiter westlich liegt als diese Küstenregion, aber der Durchgriff auf diese Provinzen aufgrund der dortigen Strukturen sehr viel schwieriger ist.
Ja, also ist China dabei, ein ganz normales Land zu werden, nicht?
Ja, auf der anderen Seite hat das natürlich einen Anspruch, der auch schwer, wenn ich so sagen will, eigentlich sich wirklich in vielen Zahlen vermittelt. Also schau dir doch mal an, wir hatten das ja mal unter anderen Gesichtspunkten, als wir mal den Euro als Weltwährung diskutiert haben. Wenn du dir anschaust, was der Renminbi ausmacht an internationalen Anleihen, Schuldverschreibungen, 0,6%. Währungsreserven Zentralbanken 2,4%. Das ist für den Euro 20% oder 38% die erste Quote. US-Dollar 60%. Währungsreserven Zentralbanken internationale Schuldverschreibung knapp 48%. Das heißt, auch das zeigt, der Anspruch, den Xi Jinping ja auch artikuliert, ist währungspolitisch überhaupt nicht umsetzbar und nicht darstellbar. Alle Ansprüche, die da formuliert werden, wir hatten jetzt ja mit Blick auf die BRICS diskutiert, zeigt sich hier auch nochmal. Das setzt ganz andere verlässliche Institutionen vor Ort voraus, und da arbeiten sie natürlich, aber das ist nach meinem Eindruck ein besonders langer Weg.
Ja, die wirtschaftliche Schwächephase und die Probleme, die wir gegenwärtig in Deutschland haben, resultieren ja zumindest zu einem Teil daraus, dass die Welthandelsdynamik deutlich nachgelassen hat. Gut, Deutschland hat einen Offenheitsgrad, das heißt, Summe von Exporten und Importen ist 90% im Vergleich zur gesamtwirtschaftlichen Leistung, ist der höchste aller großen Industriestaaten. In China ist er halb so groß. Ist er 45 Grad in dieser Äußerung. Hat diese Störung des internationalen Handels ähnlich spürbare Effekte auf die chinesische Wirtschaft wie auf die deutsche Volkswirtschaft. Die deutsche Volkswirtschaft reagiert ja damit, das hörst du jetzt nicht gern, aber dass deutsche Industrieunternehmen ihre Standorte in Zielländer verlagern und deswegen also die Außenhandelsdynamik zurückgeht, aber die unternehmerischen Erfolge nach wie vor weiter steigen. Die Industrieproduktion geht zurück, aber sagen wir mal, die Bruttowertschöpfung bleibt gleich. Und das ist ja ein Ergebnis dieser Verlagerung von Produktionsstandorten.
Ja, wobei natürlich auch gilt, wenn es die deutsche Wirtschaft angeht, bei aller gesamtwirtschaftlichen Schwäche, die Exporte sind nicht das Schlechteste.
Nein.
Sondern es sind die Investitionen, es ist der Bau und es ist der auch eher noch als Potenzial größer beschriebene private Konsum. Aber wenn ihr mal gesagt gesagt wird, nicht, weil wir leiden da von der Weltwirtschaft her, kann man sagen, naja Gott, also die Exportentwicklung ist eigentlich nicht das Schlechteste und auch nicht die Exporterwartungen. Aber in China hast du natürlich schon auch Abhängigkeiten. Es wird ja immer so getan, als gäbe es nur eine Abhängigkeit des Westens von China, und umgekehrt ist er auch in erheblichem Maße da. Man sieht das beispielsweise bei bestimmten Mikrochips und Halbleiterprodukten, die aus den USA sanktioniert werden, den Chinesen nicht zur Verfügung stehen und damit natürlich auch in der Übergangsphase, jedenfalls so lange, bis sie das selbst können, und da habe ich keinen Zweifel, dass sie das auch irgendwann selbst können, die Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz, generative KI, auch möglicherweise gehemmt werden. Also es ist ja nicht so, dass sie unabhängig sind von diesen weltwirtschaftlichen Impulsen. Und die Überlegung von Xi Jinping der zwei Kreisläufe nimmt natürlich das auf, was du sagst. Man sieht schon, dass sich die Dinge verändern, dass überall in den großen Wirtschaftsräumen ökonomische Sicherheit ein zentrales Thema der Wirtschaftspolitik geworden ist. Ich meine, Europa haben als Letzte darauf eingeschwenkt, aber auch hier gibt es seit letzten Jahres eine Economic Security Strategy. Das heißt, in all den großen Regionen gibt es so etwas wie eine Unterordnung des ökonomischen unter Sicherheitsfragen des politischen. Und das gilt auch dort, aber gleichwohl ist natürlich die Abhängigkeit groß. Und man sieht es übrigens auch, wenn man als Investor dort unterwegs ist, man wird sehr freundlich behandelt. Also es hat sich da nicht geändert. Die Frage ist eher, erwartest du von China so viel, dass du dann investierst oder konsolidierst du oder setzt du auf die Innovationsdynamik? Aber wenn du vor Ort bist, gibt es bestimmte Steuersätze, die Hightech-Anteil geringer sind, interessanterweise. Du wirst von den örtlichen, von den regionalen Behörden, Ansiedlungen ordentlich begleitet. Ja, aber auch in dem klaren Commitment, das ist jetzt das neue Gewerbegebiet, da können wir was machen. Auch dort ist ja nicht so, dass die das alles als Wildwuchs nur betrachten. Aber die Frage, wie man mit einem Investor umgeht, da könnte man in Deutschland, glaube ich, gelegentlich auch noch mal was lernen. Also es ist nicht nur die Frage natürlich der Begünstigung, sondern auch, wie man einfach, wie schnell und wie zügig und wie verlässlich man also dann auch handeln
kann. Ist zwar eine kamouflierte Diktatur, aber ist nicht so überadministriert, wie Deutschland das der Fall ist, beispielsweise was Genehmigungsverfahren angeht. Mal vorsichtig formuliert.
Das war jetzt eine sehr diplomatische Formulierung. Ja.
Letzte Frage in diesem Kontext. Wir haben ja also eine Störung des internationalen Handels, nicht nur aufgrund der Bemühungen der USA, da so ein bisschen Sand ins Getriebe des Freihandels zu streuen. Wir haben ja auch eine gewisse Entstehung eines neuen Blocks, was immer das sei, der globale Süden. Wie positioniert sich China in diesem Zusammenhang?
Tja, das ist ja alles viel, viel komplexer, als es einfach scheint. Ich meine, man könnte ableiten, dass solche Länder wie Indien oder Brasilien sich eher zurückhalten, neutral verhalten mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Also das, was für die Europäer ja ein wichtiger Prüfstein ist. Auf der anderen Seite schau dir an, was Indien an Handelssanktionen gegenüber IT-Importen und Software-Angeboten, Plattformen aus China inszeniert hat. Was in Mexiko, was in Brasilien, anderen Ländern schon als Sanktionen gegen chinesische Importe gemacht wird. Also zu glauben, das sei jetzt so ein einheitlicher Block, dafür sind die Interessen viel zu unterschiedlich. Wir haben das ja auch schon gesehen, als Milei Präsident in Argentinien wurde, war das BRICS-Thema für Argentinien auch erstmal tot. Und die Konflikte untereinander sind natürlich auch groß. Wir haben militärische Auseinandersetzungen an der Grenze zwischen Indien und China. Also von daher.
Aber die sind nicht neu.
Die sind nicht neu, aber daraus sollte man vielleicht doch ableiten, dass das nicht einfach ein Block wird. Und vielleicht sollten wir auch den Blick etwas weiten zu sagen, naja, es ist dann doch nicht nur China, wenn wir auf Asien schauen. In Asien wohnen 4,5 Milliarden Menschen, 3,1 außerhalb Chinas. Das darf man dabei nicht verkennen. Das heißt, allein der asiatische Block und die Frage, ob wir eine Asiatisierung der Welt erleben, ist ja auch nicht so eindeutig zu beantworten, denn die Interessenkonflikte sind unterschiedlich, Konflikte sind greifbar und die Wege auch nicht einfach. Die Überlegung, ob man nach Vietnam geht für einfache Produktionsstandorte, ist angesichts der dortigen politischen Instabilität natürlich auch wieder in Frage gestellt. Aber die Potenziale sind jedenfalls groß. Worauf ich hinaus will, ist, Ich glaube, dass diese Blockfrage überbetont wird. Es gibt immer wieder unterschiedliche Interessen. Okay. Es gibt keine Selbstverständlichkeit mehr, einem transatlantischen Konsens zu folgen oder einer europäischen Perspektive zu folgen. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Ja, Europa ist nicht mehr der Maßstab für die anderen. Das ist aber auch ganz normal. Ich meine, das 19. Jahrhundert war das der Europäisierung, das 20. der Amerikanisierung, das 21. Jahrhundert wird stärker durch die Asiaten geprägt. Das heißt aber nicht, aber dass es so eindeutig definiert werden kann. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Aber lass mich mal zurückkommen. Wenn ich alles das, was du gerade vorgetragen hast, zusammentrage, heißt das doch im Klartext, China wird weiter wachsen. Ja, aber die wirtschaftliche Dynamik wird spürbar nachlassen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Das habe ich so rausgelesen. Das wiederum bedeutet, dass das große hehre Ziel bis 2049 die USA zu überholen, man sich eigentlich abschminken kann. Nämlich sollte Trump die Wahl gewinnen, wird es in den USA einen Wachstumsschub geben.
Das weiß ich nicht. Also ich meine, wenn all das, guck mal, also das ist ja auch immer so
leicht. Lass mal die Trump-Frage weg.
Lass sie mal weg. Das führt in eine ganz. Aber ja. Die Frage ist ja, woran messen wir das? Messen wir das rein am Bruttoinlandsprodukt oder am Bruttoinlandsprodukt je Einwohner? Also, wenn wir es am Bruttoinlandsprodukt je Einwohner messen, ist es 2049, das ist sowieso nicht realistisch.
War es nieder, wir messen es an der wirtschaftlichen Gesamtleistung. Das war ja auch
man
das
Ziel. Man kann natürlich
Ziel
sagen, dass das Potenzial Chinas unverändert groß ist. Wenn ich mir die Kapitalausstattung pro Kopf anschaue, ist die immer noch, und das ist aber genau mit der Größe des Landes und den westlichen Provinzen verbunden, viel, viel geringer, als das im Westen ist, als in den USA der Fall ist. Also von daher kann man sagen, das Potenzial ist groß. Man soll auch nicht unterschätzen, dass die dann ihre Lernprozesse haben. Sorge macht, glaube ich, den meisten Chinesen, dass das alles mittlerweile noch in einer Hand liegt. Dass der Ministerpräsident nicht mehr, der ja auch eine gewisse eigenständige Rolle eigentlich hatte, auftreten kann, noch nie mal Pressekonferenzen gibt, das spricht ja auch irgendwie dafür, dass dieser Xi Jinping das alles in seine Hände packt, mit seiner biografischen Prägung offensichtlich nicht anders kann. Der wirkt ja immer so gemütlich, aber es ist ja genau nicht. Und die eigentliche Frage ist für die Stabilität des Systems, ob das Wohlstandsversprechen, was dieses Regime den 1,4 Milliarden Chinesen gegeben hat, ob das weiter implausibel ist. Und da knabbert jetzt dran die Jugendarbeitslosigkeit, da knabbert dran der Vermögensverlust vieler, du hast es erwähnt, die in diese Immobilien hinein investiert haben und jetzt nackt dastehen, weil der Investor zusammengebrochen ist, das Geld weg ist. Und insofern kann man wiederum andersrum verstehen, dass die Dynamik der Subventionen für die Produktionsreinrichtungen hochläuft. Unabsehbar, ob das den Weltmärkten passt oder den Aufnahmekapazitäten. Der massive Preisverfall, den wir jetzt jeden Fall erleben, ist erstens mal angelegt als Ursache für eine Strukturkrise, die wir dort erleben werden, wenn die Märkte sich bereinigen in China. Und dann haben wir noch mal einen ziemlichen Dip nach unten.
Man kann aber das Argument auch weiter wenden. Bislang hat man immer gesagt, ja, in Wirtschaft in China gibt es im Wesentlichen ein Industriezentrum, die Politik ist homogen und führt deswegen zu hohem Wachstum. Aber was du jetzt gesagt hast, ist ja, dass diese traditionelle, eigentlich überkommene, monolithische politische Führung sich als Wachstumsbremse erweisen kann.
Ja, das ist das, was man auch als Sorge sieht, weil es auch ein Stück unberechenbarer wird, welche politischen Argumente das Ökonomische dann immer wieder überrunden und weil es erkennbar ist, dass die Menschen Sorge haben, dass das Versprechen, reich zu werden,
auf absehbare
eine geringere Aussicht auf Realisierung erfährt für viele. Und da muss man erstmal durch. Deswegen aus der Immobilienkrise, aus der Fehlallokation durch die Produktionssubventionierung, glaube ich, kann man erstmal sagen, wir stehen da auf einer Strukturkrise, demografisch ohnehin. Und von daher bleibt, was ich immer schon sage, ich weiß gar nicht, warum die Amerikaner sich so aufregen.
Herzlichen Dank für dieses sehr differenzierte Bild.
Ich danke dir, Bert.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.